So, es ist Dienstag und ihr wisst, es ist wieder Buddy Talk Time und Simon und ich, wir haben heute einen Gast dabei und es ist nicht irgendein Gast, es ist jemand von der Olympiastaffel und nicht der Olympiastaffel, sondern der Olympiastaffel, also die, ein Olympiasieger haben wir hier, frisch aus Namibia oder immer noch in Namibia, weil da ist er schon seit 1,5 Wochen im Trainingslager. Ja, ich freue mich super, Tim Hellweg heute hier zu haben. Und wir sprechen mal so ein bisschen, was in den 1,5 Jahren nach Olympia passiert ist und natürlich auch, was 2026 so bei Tim ansteht. Simon, hau kurz raus, wer unser Presenter ist und dann ja, holen wir ihn dazu, den Tim.
Genau, wir wollen gar nicht lang um den heißen Brei rumreden. Uns präsentiert heute mal wieder Blackroll. Alle kennen Blackroll hier inzwischen und Blackroll ist euer Partner für gute Recovery. Aber natürlich auch für Workouts, Regeneration, Foam Rolling, Massageguns. Also inzwischen haben die ihre Produkte wirklich geupt und da gibt's ja wirklich alles Mögliche. Auch Online-Kurse, Workshops, aber hauptsächlich natürlich bekannt für Faszientools und die berühmten Kissen, Decken oder Bezüge. Wer das Kissen noch nicht kennt, Nils und ich, wir sind jetzt schon seit Jahren begeisterte Nutzer. Kann man wirklich super klein machen. Ich hatte es in Mallorca wieder dabei. Einfach ab ins Handgepäck oder draußen dranhängen und dann vor Ort aufrollen. Und man hat immer das gleiche Kissen. Und das ist wirklich für die Schlafqualität exzellent, sage ich mal. Also ist nicht zu hart, nicht zu weich, sondern so ergonomisch. Und ich komme super gut klar damit. Kann das wirklich nur weiterempfehlen. Also schaut da mal vorbei und nebenbei natürlich auch noch sonstige Accessoires einfach mal vorbeigucken bei blackroll.com und tobt euch aus, schaut euch mal um und mit dem Code BuddyTalk alles zusammen spart ihr auch noch 10%, also supportet uns da ein bisschen, tut euch was Gutes und dann starten wir direkt rein hier in die Folge mit Tim Hellweg und ich habe im Vornherein überlegt, Tim, warst du schon mal bei irgendeinem größeren deutschen Triathlon-Podcast oder sind wir hier die Ersten, die dich zu Wort bekommen?
Ihr seid Triathlon-Podcast-Premiere, glaube ich sogar. Ich habe mal nach Olympia mit dem Ralf Scholl, der hat ja auch seinen eigenen Sport-Podcast, dem habe ich da direkt danach einen aufgenommen. Ansonsten bin ich ehrlich gesagt nicht so der Podcast-Typ, aber als du mich angeklingelt hast, Simon, habe ich gedacht, da sage ich doch zu.
Das ist natürlich sehr gut, fühlen wir uns geehrt und ja, denke ich, müssen wir auch mal so ein bisschen nicht nur das aktuelle Geschehen besprechen, sondern vielleicht auch so ein bisschen ausholen und ein bisschen was über deine Person noch erzählen. Aber ich würde sagen, zuerst erstmal aktuelle Lage. Du bist in Namibia, oder?
Ja, genau. Also wir sind mit der Nationalmannschaft, mit der gesamten DTU-Truppe, beziehungsweise eher so die ältere Truppe, also die U23 sind nicht dabei, aber die ältere Truppe ist jetzt auch in Namibia hier unten. Wir haben gerade heute Ruhetag, wir haben eine Stunde Zeitverschiebung und das habe ich heute Morgen ein bisschen vergessen, deswegen bis hier bei uns gerade 13 Uhr, bei euch 12 Uhr und ich habe noch Zeit gehabt, einen kurzen Nap vor der Aufnahme einzuschieben, also vielleicht wirklich noch etwas schläfrig. ansonsten läuft es sehr gut, also wir haben jetzt, ja, sind gut ins Training gestartet, haben jetzt noch nichts Besonderes oder große Hero-Sessions hier abgeliefert, aber so langsam kommen die ersten Intensitäten und ja, heute hatten wir einen Rest-Day, schwimmen heute Morgen. Wir haben ein paar Sprints gemacht. Ich habe 4 von 4 Sprints gegen Jan Diener verloren, leider. Es nagt gerade noch ein bisschen nach. Ansonsten ist ja die Lage super, ja, hier unten.
Das kann er. Sprinten kann er.
Ja.
Das stimmt. Hat sich irgendwas verändert in Namibia, seitdem ich das letzte Mal letztes Jahr dort war oder alles beim Alten?
Die haben eine neue Straße gebaut. Also die haben eine Parallelstraße zu der Straße vom Flughafen zum Arebusch in dieser Travel Lodge, wo wir hier untergebracht sind, gebaut. Es ist eine Straße mehr und diese alte Flughafenstraße ist jetzt komplett leer oder ziemlich leer. Und deswegen ist es für uns jetzt echt top. Da können wir da noch rausfahren, haben noch eine weitere Routenoption, weil es ansonsten ja echt hier relativ eintönig out and back ist. So. Und deswegen, ja, wird das von Jahr zu Jahr hier auch mehr ausgebaut und besser zum Trainieren für uns.
Da passiert was da unten.
Ja, genau.
Ja, da habe ich mir schon fast gedacht, dass die inzwischen fertig ist, die Straße. Aber ansonsten Pool und so weiter, alles noch beim Alten. Also einmal der trübe Kurzbahnpool und einmal der kalte Langbahnpool.
Genau, das ist noch alles gleich. Also der Kurzbahnpool ist jetzt dadurch, dass es auch noch eine zweite Trainingsgruppe hier ist, ist so eine Schweizer, Niederländer, Italienische, alles durchgewürfelte Truppe. Dadurch, dass die auch noch viel schwimmen, ist der jetzt so langsam auch wieder echt ordentlich trüb, weil da natürlich irgendwie am Tag 50 Sportler mit Sonnencreme reinspringen. Und der ist nicht so ideal gefiltert, wie das jetzt bei uns, sage ich mal, zu Hause ist. Aber ansonsten ist es ja ist ein mega cooler Trainingsstandort und ich glaube irgendwie, wir genießen es echt alle hier, jedes Jahr auch im Frühjahr oder im Februar, März hier runterzukommen.
Sind da eigentlich noch andere Sportarten außer Triathlon? Also ich meine, man kennt das ja so, ich weiß nicht, warst du schon mal in Potsch oder seid ihr gar nicht mehr hingefahren, oder?
Wir
Potsch ist ja
sind
Südafrika dann
noch so,
gewesen, da waren ja dann auch viel so
ja.
Leichtathleten, also mittlerweile fast ausschließlich nur noch Leichtathleten. Aber ich meine, das war früher immer so das, wo wir mit der DTU hingefahren sind, so ja, Dezember, Januar.
Ja, wir sind da noch in meinen ersten Jahren, das war, glaube ich, so 2019, 2020 vielleicht. Da sind wir noch mit dem Christian Weimer, mit dem Weimi damals runtergefahren. Aber dann kam irgendwann eher dieses Namibia auf, weil der Louis de la Haye mit ins DTU-Trainerteam gekommen ist und der hatte hier irgendwie ganz gute Erfahrungen gesammelt. Und es ist eben einfach so eine gute Möglichkeit, so echt im Frühjahr Höhe zu machen, aber halt eben nicht Höhe in der Sierra mit irgendwie eingeschlossen im Zimmer und draußen Schneesen, halt hier irgendwie echt kurz, kurz Radfahren und laufen zu können. Und ja, deswegen ist es auch selbe Zeitzone eine Top-Option für uns eigentlich.
Ja, aber sind andere Sportarten da oder ist es noch sehr triathlonlastig?
Nee, da ist nicht viel anderes. Also jetzt nichts von außerhalb zumindest. Also ansonsten sind hier so ein paar kleine Events. Es waren so namibianische Schwimmmeisterschaften in einem großen Pool die letzten paar Tage. Es sind so einige Kiddies von Alter 5 bis 18 haben da 4 Tage lang Meisterschaften gehabt. Also hier ist schon auch einiges los, was so Sport angeht. Der Valentinstag wurde groß gefeiert hier. Da haben wir alle eine Nacht nicht geschlafen, weil die Party gemacht haben ohne Ende im Arebusch. Also die feiern können sie auch Sportevents machen hier in Namibia. Aber ja, also Sportlaufen außerhalb sind nicht viele da.
Also Triathlon können sie doch nicht.
Ja.
Das
Ja,
ist
nee, es ist noch ein bisschen eine Nische hier. Also ich glaube, es kommt so langsam auf, es testen immer mehr an so. Aber ja, es ist noch nicht so der bekannte Trainingsstandort jetzt im internationalen Triathlon-Zirkus.
ja, weil es jetzt egal, also ich meine jetzt losgelöst jetzt so von der DTU, also es hat sich ja schon in Triathlon Deutschland sehr verfestigt. Also jetzt, ich weiß, dass der Lasse Priester, die kommen ja dann auch am Donnerstag, Freitag sowas in die
Ja,
Kante. Also weißt du, es ist ja jetzt nicht nur
ich habe gehört.
ausschließlich DTU, sondern auch so, ja, ich sag mal so deutschsprachiger Raum oder auch so Schweizer. Ich glaube, Lasses Freundin ist sie jetzt gerade vor Ort oder kommt sie dann auch noch?
Ja, die ist auch
Die ist auch gerade
gerade
da, weißt du, es ist so, ja, gefühlt so Dachraum Deutschland, aber krass, dass sich das noch nicht weiter
Ja,
verfestigt hat.
ne, es kommt irgendwie von den Holländern, weil die ja schon ein paar Mal waren und dann haben die halt irgendwie ab und zu mal bei uns in der DTU mitgecoacht. Dann ist natürlich, Lasse war jetzt ja auch jahrelang in der DTU dabei, der kennt es dann natürlich auch so, die Bedingungen hier. Und dann spricht sich das so, glaube ich, langsam ein bisschen rum.
Ja, herrlich. Also alles beim Alten.
Ja.
Ja.
Oh, mein Hund muss hier gerade die Wohnung verteidigen. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber bei uns hier ist ordentlich am Bellen. Aber nee, top. Ich habe, weil Nils gerade gesagt hat, es sind ja noch nicht so viele internationale Trainingsgruppen da. Ich hatte kurz mit Cheppe geschrieben, Cheppe Kandel. Der war wohl einen Tag da, hat sich direkt so eine Magen-Darm-Sache eingefangen und ist eine Woche flach gelegen und ist dann wieder nach Hause
Ja,
gefahren.
das hab ich auch gehört. Das ist halt hier echt immer so ein bisschen ein Risiko. Das ist, ich muss mal schon sagen, eigentlich jedes Jahr so, dass es immer so ein, zwei erwischt, die dann so ein bisschen Magen-Darm bekommen. Das ist vielleicht so der einzige Nachteil. Aber wir haben auch noch nicht so richtig herausgefunden, wo das irgendwie herkommt. Ob das vom einfach dann irgendwie so ein Hitzeschlag ist, so ein bisschen, ob das vom Pool kommt, ob das vom Essen hier kommt, in dieser Travel Lodge. Aber ja, das ist eigentlich die einzige Downside.
Ja gut, so ein bisschen Mix aus Faktoren hast du sicherlich dabei. Also ich bin auch überzeugt, dass da wahrscheinlich viele Keime rumfliegen. Und wenn du halt dann ein bisschen zu viel erwischt und dann noch nicht genug recoverst und vielleicht ein bisschen zu hart trainierst, mit der Sonne noch, mit Höhe, das unterschätzt man ja dort schnell mal, dann geht's dahin. Ja.
Es geht gerade die Welt hier unter bei
Aber
mir.
ja. Es ist Regen immer. Boah, ich find's auch so
Ja,
krass, wenn es
ja.
in, also ich meine, Namibia kenne ich jetzt nicht, aber in Südafrika, wenn es da so geregnet hat, so gefühlt aber auch nur so 2, 3 Minuten. Aber es hat halt
Ja,
gereicht, dass
genau.
du keinen Gehweg mehr benutzen konntest danach.
Jetzt kommt es gerade hier. Es war gestern Abend war es das erste Mal, dass wir richtig nass wurden beim Radfahren. Da sind wir die letzte Stunde auch in so einen Starkregen reingekommen. Da sind ja auch die ganzen Straßen dann direkt überschwemmt. Kommt es gerade auch hier neben meinem Haus runter.
Das ist schon immer geil. Aber gut, du, wir haben ja viel vor uns. Ich würde mal ein bisschen anfangen. Erstmal so ganz weit ausgeholt, wie wir uns kennengelernt haben oder wann ich, sage ich mal, das erste Mal so mir gedacht habe, okay, Tim, krasser Typ, ich weiß nicht, weißt du noch, Tabor Europacup, es war irgendwie 2000, ich schätze mal so 2016.
Ja, weiß ich noch, ja.
Ja,
Junioren-Europacup, ja.
war mein erster Junioren-Europacup und ich glaube, ich bin irgendwie 30. geworden und Tim ist ja ein Jahr älter als ich, für alle da draußen. Aber du warst auch noch einer der Jüngeren dort, waren safe noch 2 Jahre ältere dabei. Hast du nicht schon gewonnen oder warst du
Ja, ich habe
Zweiter?
gewonnen, ja, damals, ja.
Ja, ich weiß noch, da war Fred oder so, Fred Funk war noch am Start, der war irgendwie in den Top 6 oder so, der war natürlich einer der Älteren. Aber auch so Leute wie Django Lehmann und so waren schon am Start. Also da hat man einige wiedergesehen. Und da dachte ich mir schon damals so, Alter, wie kann man so schnell sein? Der ist ja nur ein Jahr älter als ich und haut schon die 2 Jahre Älteren weg. Und ich glaube, danach, Juniorenzeit, du kannst ja mal so ein bisschen berichten, war schon immer auch, wie ähnlich wie bei mir, ein bisschen ein Kampf gegen die Verletzungen im Laufen. Aber immer mal wieder, wenn du laufen konntest, warst du es auch schnell und hast Junioren, EM warst du mal Zweiter, Deutsche Meisterschaft in Nürnberg hast du ja gewonnen
Ja.
hier. Also ja, nimm gerne mal alle so ein bisschen mit, wie dein Background da ist.
Lass mich mal kurz, damit ich das einordnen kann. Du hast irgendwann mal Iringen gewonnen, diesen Sprint
Iring, ah ja,
hier
das ist ja
in Freiburg.
dieses
Das ist
geile
ja, das gab, was gab's
Einladungsrennen.
denn? Ja, genau, es gab so ein krasses
Da
Einladungsrennen
gab
hier
es
im
noch
Norden.
Cash auf
Ja,
die
genau, du hast, glaube ich,
Hand.
500 Tacken für den Sieg
Geil,
bekommen.
ja, top
Und da hast du
Dog.
irgendwann, da warst du relativ jung, da hast du Böchi zersägt. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern ich glaube so auf allen Ebenen.
Das kann
Wann war
sein,
das
ja.
denn zeitlich? Also da bist du mir zum ersten Mal so aufgefallen. Ist das auch so in der Area schon gewesen, so
Wahrscheinlich
2016? Ist
schon.
das
Also
so
da war
lange
ich
her?
bestimmt noch nicht 18 damals, glaube ich, ja.
Ja,
Das ist echt,
das darf auf keinen
ja.
Fall.
Ja, ist schon eine Weile her. Ja, das war ein cooles Rennen, ja. Der Veranstalter war echt ein netter Typ. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß. Ich glaube, Dreher, Thomas Dreher oder so.
Ja, Thomas,
Ja,
ja,
genau.
der
Ja, das
macht auch
war
irgendwas
ganz
mit
cool.
Wein, der macht auch irgendwas mit Wein und
Ja,
ja.
nee, cool. Ja, ich hab in den Nachwuchsjahren eigentlich immer auch so wie Simon so ein bisschen ähnlich mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Beziehungsweise, ich glaube, wir hatten beide so ein bisschen das Problem, dass wir vielleicht so von der Physiologie schon relativ weit waren, recht großen Motor hatten so, aber irgendwie unser ganzes System und der Körper eben einfach noch nicht an die Trainingsbelastung gewöhnt war. Und bei mir war das gerade so mit meinem Wechsel dann von meinem Heimatstandort zum Olympiastützpunkt ins Saarland, nach Saarbrücken, war das natürlich auch eine Umstellung dann, was das Trainingsvolumen und sowas anging. Und dann gerade in diesen Nachwuchsjahren, wenn man noch nicht so Erfahrung hat und noch nicht so genau weiß, wie viel Training braucht man, was tut es irgendwie im Körper gut, was nicht, dann kommt es natürlich auch schnell dann relativ früh zu so Verletzungen. Ich hatte immer so Ermüdungsbrüche dann auch damals. Und ja, das war noch so, glaube ich, in dieser Endzeit von dieser Generation auch ab und zu mal morgens einen Espresso trinken und dann laufen gehen und sowas. Und wenn du halt dann auch sag ich mal, ein Junge bist, der irgendwie 16 Jahre alt ist und eigentlich gerade voll in der Entwicklung steht und dann irgendwie so Faxen macht, dann ist sowas mit zusätzlich gesteigertem Training halt nochmal doppelt negativ so. Und das hat mich dann, glaube ich, gerade so im Alter von 16, 17 echt einige Wettkämpfe und auch so ein bisschen Training gekostet damals. War für mich dann aber auch dadurch ein sehr steiler Lernprozess, einfach so, um herauszufinden, was meinem Körper gut tut und was eben an Training bei mir funktioniert. Und ja, ich hatte dann auch mit dem bei mir auch einen guten Coach, der das dann irgendwann auch damals relativ schnell verstanden hat. Und dann haben wir einfach das Laufvolumen bei mir ein bisschen zurückgefahren und so. Und gerade in den entscheidenderen Nachwuchsjahren, wenn es dann so wirklich Richtung Übergang Elite geht und sowas, die letzten deutschen Meisterschaften anstehen, wenn dann die Junioren-EM und sowas angestanden hat, da hatten wir es dann langsam ganz gut raus. Und ja, jetzt mittlerweile bin ich eigentlich bis auf die etwas größere Verletzung jetzt im letzten Jahr, war ich eigentlich dann die Jahre auch relativ stabil.
Ja, ich denke, gut zusammengefasst. Faxen machen, meinst du, mit Espresso und Laufen gehen, halt einfach ein bisschen zu wenig essen, vor allem mit nüchtern Training und so weiter. Ja,
Genau,
also
ja.
da sehe ich mich auch absolut.
Ja.
Das war halt einfach damals so, ne? Du bist, wenn ich achte jetzt sehr drauf bei den Jungen, dass ich da immer dazu sage, okay, auf jeden Fall zuführen, hier was Carbs in der Flasche haben,
Ja.
nicht nüchtern trainieren, weil die sind einfach, der Stoffwechsel bei denen ballert so und in dem Entwicklungszeitraum,
Ja.
also die können ja essen ohne Ende, ohne dass sie irgendwie ein Gewicht zu legen. Also mit ein, zwei haben wir echt auch zu kämpfen, dass die halt einfach ein bisschen zu leicht sind, um viel Umfang zu schaffen. Und wenn man dann halt einfach noch ein bisschen in Zeitnot war, ein bisschen zu lang geschlafen hat, ist man einfach aufgestanden und ins Schwimmtraining gegangen, ohne irgendwas. Also großer Appell an der Stelle
Ja.
dann alle da draußen, ja, macht nicht den Fehler und versucht irgendwie da an falscher Stelle falschen Ehrgeiz zu entwickeln. Genau, erstmal.
Ja, es ist, glaube ich, extrem wichtig in den Jahren, was du einfach für ein Umfeld um dich herum hast. So, also, wenn du da irgendeinen Trainer hast, wie du jetzt, der darauf achtet und das sagt, dann machen die das auch, die die kleinen Jungs und Mädels so, aber ich glaube, wir waren da so ein bisschen vielleicht auch dann Opfer der alten Schule, wo es so eher darum ging, wenig Gewicht und so weiter. Und gerade wenn du dann halt in diesen Entwicklungsjahren stehst, wie du es gesagt hast, ist natürlich dann ja doppelt fatal, oder
Auf
kann
jeden
fatal
Fall.
werden.
Aber du bist dran geblieben, hast dich nicht abbringen lassen. Und genau wie du gesagt hast, bist ja dann eigentlich auch relativ stabil geworden, also ohne große Ausfälle. Erstes großes Highlight würde ich dann sagen, Hamburg, WTCS-Sieg, war auch wieder bezeichnend. Deswegen habe ich vorher Junioren-Europacup gesagt, weil das war auch mein erstes WTCS-Rennen. Das heißt, immer wenn ich mein Debüt gegeben habe, hast du das Ding schon gewonnen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich war irgendwas 24. oder so. Und du hast im Zielsprint gewonnen gegen Leo Berger, Paul Georgentum und wer war noch dabei? Irgendein Javad Abdemoula oder so. Ja, Lasse,
Lasse.
genau, Lasse Priester. Ja. Lasse ist Vierter geworden,
Lasse
glaube ich, ne?
dabei. Ja.
Ja. Nee, also
Ja.
auch schon da sehr jung ein WTCS-Rennen gewonnen, ist ja auch mega. Und das Heimrennen noch. Also war ja sicher auch gleich mal so ein Erfolg, wo du ein paar Jahre davon wahrscheinlich drauf hingeträumt hast erstmal und auch ein paar Jahre davon gezehrt hast.
Ja, also es kam fast ein bisschen überrumpelt damals, so muss man ehrlich sagen. Also ich habe das irgendwie auch noch gar nicht so richtig geblickt damals, was es eigentlich jetzt irgendwie für ein, oder was es bedeutet, auch so ein Rennen zu gewinnen. Irgendwie, wenn man in so einem Nachwuchsjahren ist, dann sind es natürlich die Rennen, die man dann irgendwann rein will und auch wie man, wo man vorne mitmischen möchte. Und das war eben dann 2021 so ein bisschen dieses Hamburg-Rennen, wo man dazu sagen muss, da waren auch parallel ein Super League-Rennen. Also es waren auch zwei, drei, so die Vincent Louis und so absolute Top-Leute, die da auch gerade zu der Zeit in ihrer besten Phase waren, nicht da, aber eben auch so ein Leo Berger zum Beispiel und schon ein, zwei andere, die auch, sag ich mal, da wahrscheinlich schon vorher ziemlich mit einem Podium oder vielleicht mit dem ersten WTCS-Sieg kalkuliert haben. Und irgendwie, ja, wir waren dann in dieser Laufentscheidung in den letzten 3 Kilometern. Und ich habe eigentlich das ganze Laufrennen vor mir nur Priester vor mir gelesen. Priester, Priester, Priester. Und ich dachte, einfach so lange mitlaufen, wie es geht, so lange mitlaufen, wie es geht, da. Das steht ja bei uns bei den Anteilen immer so hinten der Name, hinten am unteren Rücken. Und dann war es irgendwie, waren wir in so einer, im letzten Kilometer in so einer Fünferkonstellation damals. Und ich konnte es eigentlich schon gar nicht fassen, dass ich hier gerade auf dem fünften Platz oder sowas rumlaufe. Und dann der Weimi so an der Seitenlinie gestanden hat, so reingerufen: Männer, heute nicht mit einem fünften Platz zufrieden geben. Und ich war eigentlich schon voll happy so. Und irgendwie hat dieser Ruf von Weimi nochmal so eine Zündung oder so einen kleinen Kick mir für die letzte Zielgerade gegeben. Und ja, ich weiß eigentlich nicht, wie ich das damals das Rennen gewonnen habe, aber anscheinend habe ich einen, auch einen ganz guten Zielsprint so. Und den habe ich eigentlich da zum ersten Mal so auspacken können. Und ja, das war ein komplett überragendes Ereignis und hat mich damals, wie gesagt, eigentlich schon fast ein bisschen überrumpelt. Oder das war wirklich aus dem Nichts, so ehrlich gesagt.
Boah, ich glaube, Hamburg muss schon richtig krass sein. Und
Ja.
ich meine, es war auch super knapp, ne? Also so, ich weiß nicht, ich glaube,
Ja.
Lasse hatte ein bisschen Rückstand, aber ihr anderen
Ja.
drei, ihr wart auch richtig
Ja.
knapp so auf der Ziellinie. Und wenn du dann noch so einen Schlussspurt gewinnst, ich meine, es ist ja noch mal krasser, also wie wenn du dich irgendwie schon 10 Sekunden
Ja.
vorbereiten kannst, was
Ja, das
passiert.
war ein bisschen wie wenn man so einen Traum hat, irgendwie, der man, ja, durchläuft man so. Es war, ging alles irgendwie viel zu schnell damals noch. Dann war das noch so in der End-Corona-Zeit irgendwie, dann war danach direkt Siegerehrung, Master auf und so weiter. So, es ging eigentlich irgendwie alles viel zu schnell, um es so wirklich zu realisieren.
Stimmt. Erst darfst du hier irgendwie Schulter an Schulter mit jemandem sputen und danach darfst du den nicht mehr
Ja, genau, ja.
anhusten. Irgendwie auch
Naja,
komische Zeit.
ja.
Aber
Ja.
so, immer so, das würde mich mal interessieren, wenn wir jetzt schon mal direkt da sind. Hat sich das krasser angefühlt, wie Olympia zu gewinnen? Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer waren da? Das war ja dann
Es
wahrscheinlich nicht das normale
Hamburg.
Hamburg, oder?
Ja, doch, es war schon relativ voll. Also im Jahr davor, 2020, war dieses komplett abgeschottete Corona-Rennen da in
Hatte in
diesem
diesem
Hamburger
Volkspark
Stadtpark.
oder
Und das Jahr
Stadtpark.
danach war das dann schon so, dass da, das sind ja auch immer dann die Altersklassen, World Triathlon, Meisterschaften und so. Also es war schon relativ voll so. Es waren dann halt nur noch so, ja, die Rest-Corona-Regeln mit Maske auf dem Podium auf und sowas, ein bisschen für die Kameras so. Aber ich glaube, an sich war das schon wieder relativ offen so. Also es war schon auch wieder zugänglich für die Age-Group und alles. Deswegen war es schon trotzdem ein großes Event so. Also ja, es war fast zu überraschen. Also ich kann es nicht mit Olympia vergleichen, weil Olympia habe ich noch ein bisschen mehr einfach aufgesaugt, weil ich einfach als Mensch dann oder als Person schon ein bisschen weiter war irgendwie. Aber damals war das echt so, ja, ich war fast nicht realisierbar teilweise.
Ja, ich glaube, ich stelle mir das halt auch so vor. Ich meine, du bist ja dann der aktive Part, ne? Also du sprintest dann,
Ja.
kommst noch mal überraschender. Bei dem anderen wartest du ja erstmal ab, dass dann halt Laura in dem Moment musste ja dann sprinten und du standest dann da und hast wahrscheinlich so keine Ahnung, ich kann mir schwer vorstellen, aber es ist wahrscheinlich so wie Zeitlupe, irgendwie da rennt jemand auf dich zu und dann realisiert man das, glaube ich, schon auf einer anderen Ebene.
Ja, ich war damals eben halt auch, ich weiß nicht, 20 oder 21 erst. Und ja, aber der Juniper-Staffel ist natürlich dann, es war ein bisschen, es ist ein anderes Gefühl so einfach, weil wir als natürlich alle auch irgendwie als Einzelsportler das gewöhnt sind, so dass man so einen Zielsprint selbst in der Hand hat, so, und dass man das irgendwie selbst beeinflusst, entweder man gewinnt oder man verliert es halt, aber es ist so in dem Moment dann in der eigenen Verantwortung. Aber da war es eben nicht so und das war irgendwie dann schon so ein ganz spezielles Bangen so, und ich konnte auch gar nicht sehen, wer da im Endeffekt vorne war, weil wir so hinter der Ziellinie standen und quasi die drei, Laura, Telanip und die Beth Potter, auf uns zukamen. Ich habe eigentlich erst dann in dem Moment, wo Laura das Zielband in die Hand genommen hat, erst gemerkt, dass jetzt wir in der Staffel Gold holen, und bis einen halben Meter davor wusste ich jetzt nicht, wer da vorne war, weil es aus der Perspektive einfach nicht wahrnehmbar war.
Im Vergleich dazu ist Hamburg ist ja auch so ein Sprintrennen, du bist ja eigentlich nur konstant beschäftigt mit irgendwelchen Aufgaben, also in Hamburg vor allem, du bist ja nur am Kurvenfahren, antreten, da kommt schon der nächste Wechsel gefühlt und bist ja irgendwie in so einem Rausch und am Ende rauschst du halt das erste ans Ziel.
Ja.
Und bei Olympia in Paris konntest du ja so ein bisschen auch eben, wie du sagst, dieses Hoffen und Bangen auf die Goldmedaille. Die hatten wir jetzt hier natürlich gleich mal so eingestreut.
Ja, ich habe mir vorhin schon angekündigt.
Ein bisschen mehr aufbauen.
Ja, aber, nee, ja, in Hamburg ist ja auch krass, klar, du konzentrierst dich die ganze Zeit auf Kopfsteinpflaster und so weiter, was du dann ja auf dem Rathausmarkt hast. Aber du hast ja diese Stadionatmosphäre und gerade wenn du dann in diesen Zielkanal einläufst, ne, dann hast du diese Haupttribüne, die ja relativ nah dran ist und es macht ja immer dieses Rauschen. Ne? Wenn du jetzt da noch vorstellst, du sprintest, du gewinnst und dann explodiert das ja nochmal komplett anders, wenn man dann auch als Deutscher da gewinnt. Ich glaube, das muss schon fast surreal sein. Also es ist ja schon surreal, wenn du irgendwie gefühlt an Position 1 durch die Wechselzone fährst beim Radfahren. Also das ist ja einfach, es wird ja einfach laut und dann, weiß ich nicht, meistens ist es ja dann Hadi, der dann irgendwie da auch die Ansagen macht. Dann fährst du dann da wieder raus und das ist alles so 10 Sekunden, vielleicht 15 Sekunden. Und dann ist gefühlt so, wird es danach so schlagartig wieder leiser. Und ich meine, so ein Sprint jetzt beim Laufen, der zieht sich dann ja auch nochmal länger dann dahin und es dauert ja dann auch, bis du in diesem Kanal drin bist, also bis sich das so verengt. Das muss schon, glaube ich, richtig krass sein. Also es sieht schon so, wenn man so als Zuschauer da ist, ist es schon irgendwie geil.
Ja, vor allem ist es auch, jetzt wenn du es mit Olympia vergleichst, ist es einfach was ganz anderes, wenn du so wirklich auch nebendran stehst und es nicht mehr beeinflussen kannst. Also ich finde der Job, als wenn du jetzt dich in so Trainer teilweise auch reinversetzt, die dann so nebendran stehen und eigentlich das nicht mehr beeinflussen können in dem Moment und einfach nur noch am Bangen sind und hoffen, das ist irgendwie, ja, für mich ist es viel schwieriger, als wenn ich irgendwie selbst am Sprinten bin in der Zielgerade. Da tut einfach nur alles weh und ich gebe eben alles. Und wenn du eben ja zuschaust, dann bist du viel mehr damit beschäftigt, irgendwie zu bangen und zu hoffen und so weiter. Deswegen finde ich der Athletenjob da fast einfacher, als wenn du da als Trainer neben dran stehst.
Ja, du hast viel, viel mehr Zeit zum Nachdenken, ne? Als Athlet machst du dann irgendwie einfach. Ja, beziehungsweise genau, du bist natürlich auch, also auch voll mit Laktat, ne? Also ich meine, so viel Emotion, oder weiß ich, das sind ja eher so emotionale Handlungen, rationale Handlungen, die du dann machst. Also du rufst dir dann etwas ab, aber es ist ja dann, ja, als Coachen hast du dann ja doch irgendwie nochmal irgendwie eine Sekunde Zeit, irgendwie auch nachzudenken, und du handelst nicht aus dem Affekt raus.
Ja, genau. Ja.
Aber insgesamt Thema Olympia, wie war die gesamte Erfahrung so für dich? Also du kannst auch gerne ein bisschen auf dein Einzelrennen eingehen.
Ja.
Und das war ja noch vor der Staffel. War es so, also ich war beim Einzelrennen, war ich auch vor Ort. Ich fand es schon eine richtig geile Stimmung und auch besondere Strecke so in Paris, in dem Setting. Aber hast du diese krassen Erwartungen, die man so an Olympia hat, glaube ich auch als Athlet, war das so ein bisschen, ja, konntest du es aufsaugen oder hat sich das bestätigt oder war es eher so ein bisschen, ja, einfach ein weiteres Rennen?
Ja, also es war ja für mich jetzt auch so, dass dadurch, dass meine ersten Spiele waren, bin ich da auch so ein bisschen nichtsahnd irgendwie reingegangen in das Ganze so ein bisschen. Ich muss schon sagen, vielleicht liegt es auch an Paris, also die Franzosen können einfach auch Sportevents, muss man sagen, also gerade dieses ganze Setting und so, das war schon irgendwie traumhaft für Sportler. Ich muss auch sagen, das ist irgendwie auch schön, dass es für mich dadurch, dass ich auch jetzt, ja, wie viele andere, die jetzt wahrscheinlich in einem Alter 15, 16, 17 war, damals eben diesen Traum Olympia hatte und das irgendwie so als oberstes Ziel war. Und dann hofft man natürlich auch, dass es irgendwie auch wirklich was Besonderes ist und ein besonderes Ereignis ist. Und ich muss schon sagen, dass es jetzt unabhängig von der Goldmedaille auch einfach dieses Zusammenkommen einfach von den Sportlern, irgendwie so dieser gesamte Vibe in so einem olympischen Dorf und Dann natürlich auch mit dem Rennen, was du wirklich alle 4 Jahre nur hast. Das ist irgendwie schon einfach so ein ganz besonderer Mix von verschiedenen Sachen. Und ja, es hat eigentlich die Erwartungen völlig bestätigt, muss ich sagen, die ich irgendwie so mir ein bisschen erträumt habe. Und ja, deswegen, ja, bin ich auch froh, dass es wirklich so ist dann, dass wenn man so ein Ziel hat und davon träumt, irgendwie, dass es sich dann auch bestätigt. Und zu den Spielen an sich ist es bei mir so, dass es ist natürlich irgendwie so ein Auf und Ab der Gefühle auch gewesen, so. Also gerade mit dem Einzelrennen, was irgendwie jetzt gar nicht nach meinen Erwartungen irgendwie verlaufen ist und dann auch mit dem Staffelgold, ja, war eine große Enttäuschung und ein großes Glück in einem, so irgendwie in einem Event. Und ich habe auch ehrlich gesagt jetzt fast bis 1, 2 Jahre später so ein bisschen gebraucht, um das irgendwie Ganze so ein bisschen für mich so selbst zu sortieren, so, weil ich bin natürlich auch mit deutlich höheren Hoffnungen, Erwartungen ins Einzelevent gegangen.
Ja,
Und
du kamst ja aus dem Vorjahr, bist ja beim Grand Final in Pontevedra auf Platz 2 gesprintet, auch ein Schlussspurt, damals nur
ja.
gegen den schnelleren Dorian Kuni verloren, aber du kamst ja echt in einer super Ausgangslage erstmal hin und das ist auch gleichzeitig noch eine Frage, die ich von Mika mitbringen soll. Hast ja dann die Diagnose gehabt, den Riss oder Anriss im Meniskus, musstest ja eigentlich wirklich mit den Schmerzen sozusagen umgehen und immer so ein bisschen dosieren, okay, was kannst du trainieren? Was nicht, da kannst du uns ja gerne auch mal mitnehmen, wie die Entscheidung da gefallen ist, weil es ist natürlich eine Extremsituation. Du willst die Fitness weiter aufbauen, aber bist natürlich irgendwo gehemmt, durch die Verletzung. Das ist ja ein super schwieriger Grad, dann da die Vorbereitung zu machen.
Ja, genau. Also ich hatte dann 2024, habe ich dann sozusagen das, nee, ich habe das Ticket im Einzel-Event geholt in Paris, aber dann theoretisch nochmal bestätigt mit dem Podium beim Grand Final. Und ja, das ist natürlich dann, ja, 2023, weiß ich, habe ich gerade verwechselt. Das ist natürlich schon so, dass wenn man am Finale, wo wirklich auch alle in Topform dastehen, wenn man da Zweiter wird, in das Rennen vielleicht sogar hätte gewinnen können, dann geht man natürlich auch mit ziemlich großen Erwartungen und Hoffnungen dann in so eine Olympischen Spielerrennen oder so ein Olympiajahr. Und ich hatte dann eben damals schon so, hat es irgendwie in einem Jahr angefangen, dass ich immer wieder so Knieprobleme hatte, gerade beim Radfahren. Und es dann teilweise auch so war, dass ich ja, während dem Radfahren Probleme hatte, Schmerzen und dann teilweise danach auch gar nicht, ich konnte nie Koppelläufe machen oder sowas, weil ich danach, nach dem Radfahren oft so, wenn ich aufgestanden bin, mein Knie gar nicht hinten durchstrecken konnte und sowas. Also ich hatte schon so insgesamt so Problemchen, die ich halt irgendwie das ganze Olympia-Jahr auch durchmanagen musste. Also es war irgendwie dann, ja, ein bisschen so eine Gratwanderung aus, du brauchst irgendwie eine gewisse Belastung, du brauchst eine gewisse Fitness, die du dir auch übers Radfahren arbeiten willst. Auf der anderen Seite darfst du es auch nicht übertreiben, weil wenn du es übertreibst, dann vielleicht ist dann auf einmal das völlige Olympia aus zum Beispiel. Und uns war auch klar, das haben wir mit dem Verbandsarzt, mit dem Kaspar Grimm besprochen, dass es keinen Sinn machen würde, jetzt eine OP einzuschieben, weil da einfach der Aufbau, weil ich jetzt auch selbst gemerkt habe, einfach viel zu lange dauert. Und da weißt du nie, wie das irgendwie, ob das schief geht oder nicht. Und deswegen war das eigentlich so, dass mir die Entscheidung irgendwie, was ich da mache, mehr oder weniger abgenommen wurde. Dass es einfach hieß, ich muss jetzt irgendwie versuchen, das Ganze zu managen und in Bestform in Paris an der Linie stehen. Und ja, es ist mir eigentlich auch gelungen. Also ich habe im Höhentrainingslager vor Paris echt gut trainieren können. Das Laufen lief sehr gut. Also ich habe eigentlich Schwelleneinheiten gemacht, da 5x2 Kilometer Einheiten und sowas, was ich im Jahr davor auch vor Pontevedra gemacht habe. Und die waren jetzt von den Werten eigentlich auch noch mal besser insgesamt als in dem Jahr davor. Aber es ist dann halt eben
Wir
auch wirklich so,
wollen
dass
Werte.
Werte.
Wie schnell bist du so gelaufen bei 5x2? Was muss man laufen, um da vorne mit dabei zu sein?
5x2, also es war in St. Moritz auf 1800. Also 3,7er Pace oder sowas, dann mit 2 Laktat, also das war dann
Ist schon
schon
verdammt schnell.
ziemlich kontrolliert. Also noch ziemlich kontrolliert das Ganze. Halt dann 6x2 Kilometer oder sowas. Alles in dem Bereich. Das sind so die Einheiten, die mir ziemlich viel bringen. So unterschwellig, aber halt dann so trotzdem ein bisschen Volumen. 10, 12 Kilometer. Wenn ich die gut absolvieren kann, dann weiß ich eigentlich, dass ich in guter Form bin. Und die war noch mal besser als im Jahr davor. Und dann ja, ist halt eben Paris doch nur, also es ist ein Rennen an einem Tag alle 4 Jahre. Und ja, ich muss dann sagen, das ist halt dann wirklich auch die Kunst dann an diesem Tag. Ja, unfassbar schwierig auch. Ich habe dann auch in der, irgendwie um das Einzelrennen rum mich echt komisch gefühlt. Ich habe so, ja, irgendwie, irgendwas war in meinem System auch so drin. So, meine Freundin hatte dann auch ein paar Tage später Corona Ich glaube, ich hatte irgendwas auch so drin im System. Also ich habe mich beim Einzelrennen wirklich unfassbar schlecht gefühlt. Ich glaube nicht, dass es irgendwie davon kam, dass die Höhe falsch getimt war oder sonst was, sondern ich glaube, das war einfach, dass ich dann ja, vielleicht irgendwas im System hatte, was wiederum eben auch einfach eine Kunst ist, dass man das dann eben schaffen muss, dann an diesem Tag fit zu sein. Also da, es geht allen gleich, das ist irgendwie ein Tag, da musst du halt eben dann managen, dass du nicht krank wirst, musst du vor die Belastung steuern, dass dein Körper da in optimaler Form an dem Tag an der Linie steht. Und ja, das ist mir leider nicht gelungen an dem Tag. Und deswegen, ja, war das Einzelrennen schon eine Enttäuschung auch für mich, weil ich mir natürlich mehr erhofft hatte.
Ja, zum Glück ja damit Happy End. Und jetzt kannst du sagen, bist Olympiasieger, ist natürlich mega geil. Ich habe noch im Kopf, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, es war relativ unmittelbar nach den Spielen. Oder, ah nee, ich weiß wieder, wo wir zusammen in Hannover Radfahren waren. Hast du erzählt, du saßt irgendwie nach dem Rennen, nach dem Einzelrennen da, im Hotelzimmer so. Man ist ja dann doch wieder relativ schnell alleine und irgendwie so das ganze Glamour und. Ja, Zuschauer sind weg, es ist dann relativ schnell ruhig wieder. Und hast dir so gedacht, okay, krass, das war's jetzt. Also dafür hast du so die letzten 4 Jahre trainiert und hast den ganzen Quali-Zeitraum auch gemacht, ja, enorm viel Druck gehabt. Und jetzt an dem Tag hat es halt einfach nicht so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast. Und hast so ein bisschen realisiert, was das alles wirklich bedeutet, an einem Tag so fit zu sein und diese Chance im Leben ja maximal. Ein, zwei, vielleicht manche Leute, die es irgendwie schaffen, vielleicht dreimal zu haben. Aber hast dann so gemeint, okay, vielleicht musst du irgendwas verändern, um beim nächsten Mal, also in dem Fall jetzt LA, da besser vorbereitet zu sein und da zu stehen und eben abliefern zu können. Und genau, jetzt warst du ja auch erst vor ein paar Wochen in Girona bei der JFT Crew, also eine internationale Trainingsgruppe. Und jetzt die Frage, die dich lange aufgebaut hat. Ist es jetzt ein Teil, den du vielleicht verändern willst, also Trainingsumfeld? Oder was waren so deine Schlüsse für den nächsten Zyklus? Ja, hast du irgendwas Konkretes, was du wirklich angehen willst? Oder ist es einfach nur so, okay, Knie auskurieren? Du hast ja auch eine OP jetzt gehabt, hast es ja machen lassen und einfach wieder solide aufbauen und dahin gehen und dann wird es schon werden.
Ja, also ich habe irgendwie wirklich, wie du gesagt hast, es ist halt, Olympia ist irgendwie schon was du als Sportler irgendwie so, das ist so ein besonderes Event, dadurch, dass es nur alle 4 Jahre, das ist dann ein Tag und du hast irgendwie 2 Stunden Zeit an diesem Tag, um diese Medaillen zu kämpfen. Und ich habe wirklich danach dann in diesem Hotelzimmer gelegen und wirklich Gänsehaut gehabt, weil ich irgendwie gedacht habe, krass, das ist schon extrem besonders, wenn du das schaffst. Also wie schwierig das ist, dann an diesem Tag auch in diesen 2 Stunden wirklich abzuliefern. Und ja, das ist bei mir schon so, auch schon immer so gewesen, dass ich irgendwie auch versuche, wirklich so das optimale Umfeld für mich zu finden oder auch so wirklich auch irgendwie alles, ja, alles irgendwie alle Möglichkeiten, die ich habe, irgendwie versuche auch wirklich zu maximieren so. Und ich hatte das schon vor 2, 3 Jahren mal so im Hinterkopf, dass ich mir einfach auch so eine Trainingsgruppe mal angucken möchte so. Also gar nicht, dass ich irgendwie jetzt auch sage, dass ich direkt irgendwie nach Girona ziehe oder dass ich das Ganze, mein ganzes Leben umkrempel oder so, weil wir natürlich in Saarbrücken jetzt auch einen super Stützpunkt haben. Also wir haben 2 super Trainer mit dem Steffen und Andi, wir haben da optimale Regenerationsmöglichkeiten, also es ist eigentlich alles da, das ist wie ein gemachtes Nest und ich kann da auch wirklich jedem jungen Sportler empfehlen, das zu machen, an so einen Stützpunkt zu gehen und auch einfach mal das Ganze auszuprobieren oder sich anzuschauen. Ich bin es halt eben aber auch an einem Punkt, wo ich schon 10 Jahre in Saarbrücken bin, so. Das ist für mich jetzt auch alles irgendwie bekannt. Das sind die gleichen Wege, die gleichen Radstrecken, die gleichen Laufeinheiten und so weiter. Und das, für mich war es auch ein bisschen so, natürlich dann auch verstärkt durch dieses letzte Jahr, wo ich natürlich auch dann viel Zeit hatte, so irgendwie zum Reflektieren und zum Nachdenken, wenn man dann ein ganzes Jahr raus ist. Und mir hat gerade vor allem dieses Jahr, am Anfang vom Jahr, so ein bisschen irgendwas gefehlt, was mich auch so morgens aus dem Bett kitzelt, also so, dass ich halt irgendwie morgens aufstehe und wirklich auch irgendwie, ja, Lust habe auf einen spannenden Tag irgendwie, dass irgendwas Neues kommt, was mich irgendwie überrascht, neue Athleten vielleicht auch um mich herum, die mich irgendwie auch neu fordern im Training und einfach so ein neuer Reiz, der das Ganze irgendwie nochmal ein bisschen so ankurbelt, jetzt Richtung 28 in den nächsten Zyklus und deswegen, ja, so kam der Kontakt dann mit dem Joel Filiol, dem Coach, zustande, der mich da auch schon ein, zwei Mal angeschrieben hatte vorher und ja, deswegen habe ich jetzt das mir einfach vom Frühjahr dieses Jahr mal angeschaut, 4 Wochen.
Und wie war's?
Okay. Also noch keine Entscheidung gefallen. Also ist jetzt erstmal.
Genau, erwischt mich jetzt gerade hier eigentlich genauso mitten in der Entscheidungsfindung. Also ich bin
Ja.
noch so ein bisschen am Abwägen. Das ist noch keine hundertprozentige Entscheidung gefallen. Tatsächlich auch ein großer Schritt ist so mit Umzug und allem Möglichen verbunden. Also es wird wahrscheinlich eh erst Sinn machen, das dann nach so einer Saison zu machen, weil wenn du jetzt dann, wenn jetzt die Wettkämpfe losgehen und du fängst dann irgendwie an umzuziehen und so weiter, ist natürlich
Ja.
dann auch einfach ein großes Pensum. Und an sich hat es mir gut gefallen. Oder also Girona ist, glaube ich, ja, wissen ja alle, Triathleten ist einer der besten Trainingsstandorte, die man einfach so haben kann. Und ich habe aber noch nicht ganz entschieden, wie wir es jetzt machen, ob ich da komplett in die Gruppe dazugehe, ob ich vielleicht so ein Zwischenmodell macht, dass ich machen auch manche da unten, dass die so ab und zu mal so 2, 3 Monate unten mittrainieren und dann halt über die Wettkampfphase auch irgendwie wieder nach Deutschland oder in ihre Heimat dann zurückgehen, um halt dann die ganzen Reisen auch einfach zu haben. Ja, es ist gerade noch so, dass ich dann ja, in den nächsten 1, 2 Wochen mich dann nochmal mit Joel auch mal vielleicht zusammensetzen werde und dann werden wir das Ganze so ein bisschen durchgehen, was es da für Modelle gäbe und welche da in Frage kommen will.
Ja, aber hört sich ja mega spannend an. Also es ist ja dann oft auch nicht schwarz und weiß, sondern vielleicht ist ja
Genau.
auch für dich genau die richtige Lösung, über den Winter und die Vorbereitungszeit dort wirklich diese Base Weeks mitzumachen. Ich glaube, du
Ja.
weißt ja dann eigentlich relativ genau, was auf dich zukommt, wenn du da ein paar Wochen warst.
Weiß ich jetzt,
Die
ja.
Philosophie ist ja recht simpel eigentlich. Eigentlich immer Volumen stacken, würde ich sagen, mit ein bisschen Hill Reps noch gemischt und den Samstagslauf, den haben wahrscheinlich die meisten auf Insta schon mal gesehen irgendwo. Ich habe gesehen, dass Vasco gestern irgendwie 30K
Ja,
gelaufen.
ist krass, ey,
Das ist
ja.
natürlich schon eine Philosophie, die einen auch also auf viel Volumen vorbereitet und halt auf harte Rennen. Also
Ja.
irgendwo muss man da hingehen wahrscheinlich, um nochmal einen
Ja,
Schritt zu machen. Ja. Und letztendlich bringt die Gruppe natürlich viel. Also einfach dieses, was du sagst, Jungs und vielleicht auch Mädels, die dich halt irgendwie nochmal so ein bisschen triggern, da nochmal über dich hinauszuwachsen oder auch einfach eine Abwechslung sind und einfach ein cooles Umfeld kreieren.
genau. Also es ist vom Training aufgebaut, es ist echt relativ basic so. Also es sind relativ ähnliche Trainingswochen, die sich einfach so Woche für Woche aufeinander aufbauen. Also es sind diese Hill Reps, die immer dienstags, die werden länger. Das sind irgendwie dann 10 mal 30 Sekunden, dann sind es 10 mal 45 Sekunden die Woche draußen, sind es 10 mal eine Minute. Selbe ist es bei den Radintervallen und auch so diese Build Runs, die werden auch immer länger, bis sie dann am Ende dann gefühlt beim Marathon rauskommen. Und ja, das ist eine Truppe, die deutlich, die arbeiten ganz anders als wir so im der DTU oder auch generell im deutschen System. Also ich würde sagen, viel Unwissenschaftler schafft, wie sagt man, viel weniger wissenschaftlich.
Ja, unwissenschaftlicher als man
Ja.
oldschool.
Oldschool.
Gefühlsbasierter vielleicht.
Genau, das
Ja.
ist extrem gefühlsbasiert. Also du musst, glaube ich, also ich glaube, deswegen funktioniert es auch fast bei so älteren, erfahrenen Athleten einfach viel besser, weil die sich viel besser selbst managen können. Die wissen auch irgendwie, was sind jetzt ihre Schwellenwerte, wie kann ich irgendwie so eine Intervalleinheit anfangen, dass ich, und wie kann ich die anfangen, dass ich die auch zu Ende bringen kann. Und ich glaube, das ist auch so, dass wenn du halt irgendwie nicht so ein gutes Körpergefühl hast oder noch jünger bist, dass du da halt auch wirklich komplett unter die Räder gerätst.
Ja, und du hast
Ja.
halt diesen Gruppenaspekt, ne? Also
Ja.
einer feuert ja immer und du musst dich ja da auch
Ja.
irgendwo erstmal einsortieren. Also es ist dann vielleicht, ich meine,
Ja,
da kann
genau.
schon so ein Marker irgendwie wissenschaftlich irgendeine Schwelle oder was auch immer bestimmt, ja schon auch ein Anhaltspunkt sein, an was man sich orientiert. Aber wenn dann irgendwie fünf hungrige Löwen da unten an der Linie stehen, jetzt gerade mal so 45 Sekunden Hill Reps und dann musst du halt irgendwie mitlaufen, ne? Also
Ja.
muss ja auch nicht immer schlecht sein.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ich glaube, es ist halt wichtig, dass so eine Benchmark mit dabei ist. Also sowas wie jetzt Vasco Villaza oder Tim, an dir werden sich ja sicher auch dann die Jüngeren orientieren, die dort sind. Aber dass du halt weißt, okay, du musst jetzt nicht dich in jeder Session zerschießen, sondern du musst auch erstmal solide einfach die Woche durcharbeiten. Und wenn du halt dann jemand dabei hast, der einfach auf ganz hohem Niveau im WTCS konstant auf dem Podium ist und sich halt bei den Einheiten auch ein bisschen zurückhält, dann orientieren sich die anderen natürlich auch daran. Und klar hat dann immer mal jemand gute Beine und testet vielleicht ein bisschen aus. Aber ich glaube, generell ist schon, funktioniert die Gruppe halt auch nur so gut, weil da halt so viele gute Leute sind. Inzwischen sind ja auch wieder ganz andere Leute da als vor ein paar Jahren noch. Ich denke, da von früher ist eigentlich nur noch Vasco Villaza so jetzt da. Also der ist ja auch erst seit 3 Jahren, glaube ich, dort. Aber wenn du halt jemand hast, der einer der Besten ist, an dem orientieren sich natürlich die anderen dann auch.
Ja, genau. Also so funktioniert das da ein bisschen in der Gruppendynamik auch. Also es ist dann auch so, dass der Chase McQueen ist der jetzt auch so und der sagt dann auch, also wenn er halt irgendwie dann mit mir in Vasco läuft, also da gibt es halt keinen Grund, dann in der Situation irgendwie schneller zu laufen, weil er weiß, oder Vasco, der war jetzt die letzten 3 Jahre so konstant da vorne dabei. Da gibt es jetzt irgendwie keinen Grund, jetzt da irgendwie in der Einheit irgendwie bis aufs Letzte zu versuchen, irgendwie schneller zu laufen, sondern da geht es halt eher darum, auch gemeinsam irgendwie mit den Besten der Welt diese Sessions zu absolvieren. So, ich glaube, das ist dann auch irgendwie was einem dann auch einfach so von Woche zu Woche so ein gewisses Selbstvertrauen auch einfach gibt, wenn du diese Sessions machen kannst und auch einfach zusammen mit Jungs, die ja einfach auch Top 5 der Welt sind, so.
Wer ist jetzt sonst noch mit dabei? Ich habe gesehen, der junge Franzose Leo Fernandes ist da. Mit dem bin ich ja nicht mehr so geraced, aber ich fand ihn super unsympathisch auf den Übertragungen, die ich mal so gesehen habe. Muss jetzt natürlich dich dazu äußern,
Er ist eigentlich ganz,
aber
er ist eigentlich ganz, ganz lustig. Also
ja.
der Drew und der Joel sind gerade noch ein bisschen dabei, ihn zu bremsen, weil
Ah
er ist
ja.
natürlich noch ein bisschen jünger, ein bisschen hitziger, so, und der trainiert wie Top 5 der Welt eigentlich. Also der ist fast dabei, für jede Session in Anführungszeichen zu gewinnen, so. Also der
Ja.
gibt schon ordentlich Gas und dann achten die dann aber auch drauf, dass sie halt dann auch die Leute da ein bisschen dann einbremsen.
Ja, ist wichtig. Und ansonsten, wer ist sonst noch neu mit dabei oder gibt es noch neue?
Der Alberto González ist da dabei jetzt, der auch jetzt Sechster in Paris, also ist so ein Mexikaner noch, der echt richtig schnell rennt, so, der ist ein WTS meistens nicht ganz so weit vorne, Adam Peter Fleur oder so heißt er, glaube ich, aber der kann bestimmt auch schon so unter 29 Minuten kann der auf jeden Fall rennen. Also es sind auch so wirklich ein paar Athleten, die halt wirklich auch in den einzelnen Disziplinen dann Top 3 der Welt sind. Wenn du jetzt so einen Chase hast und Chase McQueen und mit dem so Schwimmsets machst, also der kommt da gefühlt jedes Rennen Top 3, Top 5 raus. Es sind dann schon auch echt einige so Benchmark-Jungs dabei.
Ja, schon nice. Nee, cool. Wir bleiben dran. Aber haben wir ja schon mal jetzt den kleinen Trend und Insight bekommen, ist ja schon mal cool. Also vielen Dank an der Stelle dafür. Ansonsten jetzt nächste Zeit Namibia einfach wieder Basework. Und ich habe in der Mail gesehen, von den Meldungen, die ich immer noch bekomme, du bist auch schon fürs erste Rennen gemeldet dieses Jahr. Lanzarote Weltcup.
Ja, Lanza Baby. Und es ist doch schon irgendwie in 2, 3 Wochen, ne?
Ja, genau, es ist in 3 Wochen. Also es geht dann direkt von hier aus nach Lanzarote, beziehungsweise es geht nochmal nach Frankfurt und dann nach Lanzarote runter. Also einmal ganz nach oben, zurück nach Deutschland, dann nach Lanzarote runter, wenn es da keine besseren Flüge gab. Ja, aber genau, ich werde dann mein Comeback mehr oder weniger in Lanzarote geben. Ja, freue mich auch schon extrem drauf, jetzt hier nach wirklich über einem Jahr ohne Wettkämpfe. Ja, es kribbelt schon ein bisschen bei mir und ja, ich kann es kaum erwarten, wieder so dieses Rennadrenalin zu spüren.
Ja, es ist wirklich verrückt. Also ich meine, ich habe mir auch angeguckt, deine ganzen Ergebnisse so. Und ich meine, du hast ja, glaube ich, Paris, dann hast du noch deutsche Meisterschaften gemacht, den 70-3 und dann noch das Finale 2024 und jetzt
Ja.
seit 1,5 Jahren halt kein einziges Rennen mehr machen können wegen der Knieverletzung.
Ja, genau. Ich habe noch die Super League noch gemacht
Okay,
in
ja.
dem Paris-Jahr und dann ja, war es ein bisschen so, dass wir am Ende vom Jahr ging es dann so langsam mit dem Knie. Es ging eigentlich auch ganz okay. Also wir konnten es schon gut durchmanagen. Es war schon so, dass ich Wettkämpfe machen konnte. Ich konnte halt eben nie so vor allem Volumen übers Rad groß trainieren. Und dann nach der Saisonpause, wie es dann manchmal so ist, irgendwie auf einmal fühlt sich dann doch ganz gut an das Ganze. Irgendwie, ich habe dann so eine Reha an sich erstmal gemacht und
Achso,
dachte
es war gar
so,
nicht. Ich habe jetzt gedacht, das wäre eigentlich so fest geplant, dass nach Olympia
nee.
irgendwann, irgendwie vor Olympia schon irgendwie OP-Termin und dann mehr oder weniger Olympia noch und dann die
Ja.
Rennen, die du dann gemacht hast und dann. Ach
Ja,
krass, das ist ja so spät erst die Entscheidung erst getroffen worden.
genau, ja. Also es war ein bisschen so, dass der Kaspar Grimm, unser Verbandsarzt, hatte schon gesagt, dass ich das auf jeden Fall wahrscheinlich in den nächsten Jahren mal machen muss, so, weil es mich einfach, wenn es mich vom Training zu arg abhält und einfach so dieses Volumentraining zu arg behindert, dann wird es natürlich dann früher oder später anstehen. Habe mich dann aber dazu entschieden, weil dadurch, dass es halt eben gerade gegen Ende des Jahres irgendwie nochmal einen Ticken besser wurde, erstmal so eine Reha an sich zu machen, also ohne OP vorher. Und natürlich auch dann viel versucht, irgendwie über das Gym und so Disbalancen auszugleichen und so weiter, was auch erstmal funktioniert hat. Aber dann war es dann doch irgendwie so, dass dann gerade im Frühjahr, wenn es dann in die Sommertrainingslager geht und dann doch da auf einmal sind es irgendwie 300, 400 Radkilometer statt das klassische Wintertraining zwei, drei, viermal auf der Rolle, so ist dann schon nochmal ein bisschen was anderes. Und ja, dann war es so, dass ich eigentlich dann kurz vorm ersten Rennen dann wirklich gar nicht mehr auch richtig laufen konnte, weil es dann irgendwie nochmal rapide schlimmer geworden ist. Und dann war es mehr oder weniger so, dass ich dann da am Anfang vom Jahr spontan unter das Messer bin. Es war ein
Ja.
bisschen ein Auf und Ab, das Ganze.
Ist schon echt krass, ne? Vor allem, wenn man halt überlegt,
Manchmal.
was da dahinter dran hängt. Also, ich glaube, jeder kann es nachvollziehen, wenn man verletzt ist, wie schlecht man da drauf ist. Aber wenn halt dann noch wirklich der Job dran hängt und ein Jahr lang ohne Rennen, ist natürlich einfach, ja, super, super hart und ist ja echt cool, dass es jetzt wieder aufwärts geht.
Ja, aber wie waren die Aussichten, als du das dann auch angegangen bist? Also hat man dir direkt gesagt, okay, 2025 kannst du einen Haken machen, guck direkt auf 26. Ich weiß nicht, hier im Hinterkopf wird noch so ein Post, du hast ja, glaube ich, letztes Jahr so im Herbst, Spätsommer irgendwann mal gepostet, dieses Jahr gibt es keine Rennen mehr. Also da lässt man ja schon so ein bisschen, also wahrscheinlich war schon der Plan noch irgendwie letztes Jahr wieder einzusteigen.
Ja, also als Sportler ist man ja, was so Verletzungen angeht, immer ein bisschen optimistischer, als dann die Ärzte oder die Realität sagt. Also es war so, dass es eigentlich, ja, Kasper hat gemeint, ein halbes Jahr kann ich auf jeden Fall da schon abhaken. Also war schon so, dass ich eigentlich gedacht habe, okay, die erste Hälfte ist jetzt vorbei, aber ich kann gegen Ende des Jahres nochmal Rennen machen. Es war dann so, das war der Außenmeniskus, der bei mir operiert wurde. Das ist nochmal ein bisschen schlimmer als der Innenmeniskus, weil der irgendwie einfach nochmal ein bisschen schlechter durchblutet ist und das Ganze da drumherum. Und ich hatte dann auch das Pech, dass ich 10 Tage nach der OP zu Hause lag und auf einmal extreme Schmerzen bekommen hatte und irgendwie die ganzen Schmerzmittel und so weiter nicht mehr gewirkt haben. Und dann war das so, dass ich nochmal ins Krankenhaus bin und da haben die festgestellt, dass sich das Knie so infiziert hat. Also es war irgendwie eine Infektion
Scheiße.
dann in dem Knie nach der ersten eigentlichen OP. Und dann musste ich danach noch zwei weitere Mal operiert werden, wo die das Knie dann so durchgespült haben und um diesen Keim rauszubekommen. Das hat das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen verzögert dann, was den Heilungsprozess angeht. Und ja, dann war ich erstmal 6 Wochen eigentlich auch an die Couch gefesselt und auf Krücken unterwegs. Und die ganze Reha an sich lief sehr gut so, aber es ist dann halt eben auch so, dass wenn man vorher wirklich jahrelang relativ konstant trainiert hat und der Körper wirklich diese ganzen Laufbelastungen irgendwie abkann und dann man dann ein halbes Jahr mal auch raus ist aus dem Laufen nach so einer Reha, dann ist natürlich der Körper irgendwie auch ein ganz anderer. Also ich war wie ein anderer Mensch dann. Also es war so, dass ich halt wirklich wieder anfangen musste, die ganzen Sehnen, die ganzen Bänder und alles Mögliche an Laufen zu gewöhnen so. Und das ist natürlich dann auch bei mir immer so ein bisschen das Problem, dass mein Herz-Kreislauf immer sehr schnell wieder sehr fit ist so und dass ich dann eigentlich wieder vom Herz-Kreislauf mehr oder weniger rennbereit bin, aber mein ganzes System drumherum noch nicht hinterherkommt. Und gerade nach so einem halben Jahr Laufpause war es dann so, dass mich dann an der einen oder anderen Stelle immer wieder so ein bisschen gezwickt hat. Und deswegen war ich einfach letztes Jahr nicht bereit, so irgendwie einen Wettkampf zu machen, weil es einfach der ganze Körper noch nicht an Laufen und so weiter gewöhnt war.
Ja, wir drücken die Daumen, dass es jetzt das war und dass es weiter bergauf geht.
Ja, läuft gut gerade. Also ja,
Sehr gut.
ich bin jetzt hoffentlich über den Berg, mal schauen oder dreimal klopfen. Aber ja, konnte jetzt über den Winter echt ganz gut trainieren. Und jetzt auch die Zeit dann hier in Namibia, denke ich, wird nochmal jetzt auch gut laufen. Also ich bin jetzt relativ konstant wieder, was für mich eigentlich immer so das Wichtigste ist. Also es geht nicht irgendwie darum, dass ich extrem viel Kilometer laufe oder sonst irgendwas, sondern ich muss einfach irgendwie konstant am besten das ganze Jahr durch trainieren können. Und jetzt bin ich, glaube ich, gerade auf einem ganz guten Weg und ja, freue mich da jetzt extrem in Lanzarote einsteigen zu können.
Ja, hört sich gut an. Noch kleiner Ausblick zum Schluss. So, wir nehmen ja auch mal gern die Kurzdistanzler und vergleichen die, wie die, ob die Bock haben auf die Mitteldistanz oder wie es da aussieht.
Auf die Langdistanz.
Langdistanz, genau.
Nee.
Wir können vorne wegnehmen, Ironman wird es dieses Jahr nicht mehr. Aber du hast ja schon 1, 2, 70, 3 gemacht. Aber wie du gesagt hast, halt ohne viel Radvorbereitung und Spezifik. Aber ab und zu sieht man dich ja schon mal auf dem Zeitfahrrad. Fokus ist trotzdem wahrscheinlich weiterhin voll auf Kurzdistanz, aber ja, kommt es weiterhin in Frage oder zieht es dich auch so ein bisschen dahin?
Ich muss sagen, nach Olympia schon. Also ich habe das dann schon irgendwie so ein bisschen als neue Herausforderung gesehen, hatte auch echt Lust darauf. Ich bin auch viel im letzten Jahr Zeitfahrrad gefahren, weil das einfach vom Knie irgendwie mit dem Sitzwinkel irgendwie einfach deutlich angenehmer war. Deswegen konnte ich das dann auch so nutzen, um da ein bisschen Grundlagenkilometer zu sammeln. Habe jetzt aber irgendwie dieses Jahr auch nochmal gerade über diese längere Pause festgestellt, dass ja mich dass es in mir am meisten kribbelt, wenn ich irgendwie zuschauen muss, wie die Jungs im BTCS unterwegs sind oder so. Und dieser Traum irgendwie Olympia und auch dieses von der Einzelmedaille, der ist irgendwie noch zu präsent in mir. Und deswegen will ich auf jeden Fall noch einmal diese Chance, die ich jetzt hoffentlich 28 habe, einfach noch einmal nutzen und da einmal all in gehen und ja, einmal einen Zyklus auf jeden Fall noch mit 100% angehen. Deswegen, ja, denke ich, ist es auf jeden Fall aufgeschoben ist, aber nicht aufgehoben. Und ich glaube, bis 28 bin ich jetzt relativ fokussiert da, bin dann aber, hoffe ich mal, noch jung genug, um danach auch noch die anderen schönen Seiten des Triathlon-Sports irgendwie erleben zu können. Und ja, deswegen ist es jetzt so der Fahrplan die nächsten Jahre bei mir.
Das ist gute Einstellung.
Ich muss auch noch ein bisschen mehr trainieren, um so einen Ironman laufen zu können, um einen Marathon da hinten rauslaufen zu können. Also habe ich auch gemerkt, mit 50 Wochenkilometer oder so, also das bei dem 70.3, das war dann so, ich bin mit dem Sash Ryder da, der Dritte wurde am Ende gerannt und er hat bei Kilometer 8 hat er gepumpt wie sonst was und ich war gefühlt hier noch mit 140er Puls unterwegs und hab gedacht, ich muss ihn jetzt mal abstellen, habe dann mal ein bisschen aufs Gas gedrückt und bei Kilometer 12 habe ich dann irgendwie meine Beine eingeholt und das ist dann schon eine ganz andere Belastung auch so. Also ich habe da auch echt Respekt vor den Jungs. Das ist irgendwie auch schon einfach was anderes. Also ich hätte an dem Tag wahrscheinlich irgendwie 2 Minuten schneller rennen können auf 10 Kilometer als der Seth. Aber eben auf so einen Halbmarathon, wenn du einfach nicht diese muskuläre Fitness hast, gerade auf dieser längeren Distanz, da ist dann schon was anderes so. Also es ist dann, dass mir wahrscheinlich diese 2, 3 Trainingsjahre bis 28 auch nochmal gut tun, um dann, falls ich dann irgendwann den Switch machen sollte, um da auch einfach besser vorbereitet zu sein.
Ja, hört sich nach einem guten Plan an. Aber es ist ja auch cool, dass man inzwischen jetzt nicht mehr nur eben auf einer Distanz, sag ich mal, überleben kann als Triathlet,
Ja.
sondern inzwischen wird das Ganze ja echt vielfältig. Vor allem, wenn man so ein Talent hat und so schnell ist wie du. Hast du das Announcement von Supertree gesehen? Die pumpen ja auch nochmal ordentlich Geld rein. Also reizt sich das wieder ein bisschen zu machen?
Alle pumpen Geld. Abu Dhabi pumpt doch jetzt auch Geld rein, oder? Oder
Ja.
Dubai zumindest.
Abu Dhabi, ja.
Ja.
Die haben Preisgeld
Ja,
erhöht für das WTS-Rennen.
Preisgeld, ja. Ist ganz cool, ja. Also es freut uns natürlich schon. Ja, Super League steht dieses Jahr auch wieder auf dem Plan. Also ich hoffe, dass ich da um den Preispott in quasi mitkämpfen kann. Ja, die haben.
Ist das Finale dann?
Habe ich jetzt was ausgeplaudert hier?
Wir wissen es noch nicht genau. Wir wissen es noch nicht genau.
Ja.
Nee, aber ich bin auch nicht so gut informiert. Nur mal kurz, um die
Ja.
Zuhörer abzuholen. Es gibt ja, glaube ich, jetzt ein paar Qualifier-Rennen. Das sind über eine ganz normale Sprintdistanz weltweit. Ich glaube, 3 bis 5 Rennen oder so, wo man sich qualifizieren kann fürs Finale. Oder sind sogar mehr.
Ja, es sind 3 Rennen, ja.
Ja. Und dort werden die besten 3 qualifizieren sich für das Super 3 Finale. Und in den Qualifiern gibt es nicht so viel Preisgeld. Also immer noch ordentlich, glaube ich, aber jetzt nicht übermäßig. Und dann gibt es beim Finale One-Shots sozusagen über die Super 3 Distanz. Ich glaube, es sind so ein paar Super Sprints aneinander. Gibt es dann ordentlich Preisgeld. Ich glaube, 100.000 für den ersten und
Ja,
Dropdown
genau.
bis Platz 10. Also echt, also für so ein Sprintrennen echt viel Cash.
Aber
Ja,
keine
richtig.
Teamstrukturen mehr?
Nee.
Nee.
Alles
Also ich kann mir
gibt's
vorstellen,
eigentlich
es funktioniert
aber
gut.
dieses Triple-Format, also dieses mit diesem, wie waren das immer, 10 Minuten Pause und dann geht's wieder weiter? Sowas noch? Oder das ist jetzt gar.
Bei diesen Qualifiern sind es normale Sprints und dann bei diesem einen Event ja, bei dem einen Event, da ist es dann dieses Triple-Format, also
To
drei so Back-to-Back-Supersprints sind es, also ohne Pause quasi. Ja, ich glaube, die haben auch einfach gemerkt, dass es irgendwie mit diesen ganzen Teams und so, das wurde irgendwie auch einfach zu unübersichtlich, um das dann so zu verfolgen zu können. Es waren dann auch irgendwie, glaube ich, die letzten Jahre zu viele Events so und deswegen haben die jetzt, glaube ich, eher die Taktik ein bisschen so wie die PTO, die machen lieber ein Event, wo dann auch wirklich alle Top-Leute da sind, was du halt auch geil anschauen kannst. Als wenn du das halt irgendwie zu verschachtelt machst über Teams und zu viele Rennen und dann hast du aber nicht die besten Leute am Start. Und ja, deswegen finde ich eigentlich eine ganz coole Lösung jetzt so für dieses Jahr.
Aber du musst dir jetzt dann schon überlegen, zu diesem Qualifier-Event zu fahren, was dann auch ausschließlich nur das Super Tree ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie an einem Donnerstag vorm Weltcup irgendwo noch, sondern also es ist wirklich eine Super Tree-Veranstaltung irgendwo, wo du dann nochmal außer der Reihe als Privatperson mehr oder weniger hinfährst.
Genau, ja, also die haben, glaube ich, da ihre Qualifiers immer an so relativ große Local-Amateur-Triathlons irgendwie angehängt. Also es soll so ein bisschen, gehen jetzt auch ein bisschen mehr auf die Amateur-Szene ein oder zu, glaube ich. Und es wird dann so sein, dass da die ersten drei von diesen Events immer qualifizieren und die geben auch noch so drei automatische Contracts raus, also an drei Athleten, die dann einfach zu einem Event kommen müssen und das quasi mehr oder weniger finishen müssen. Da habe ich vielleicht auch eine Chance, dass ich so ein Contract bekomme. Und dann gibt es noch fünf oder die fünf Sieger der letzten Jahre, die auch automatisch für dieses Finale qualifiziert sind. Also so Hayden Wild, Alexi, Leo Berger, die letzten Jahre eben diese Series gewonnen haben. Ich glaube, die müssen gar kein Rennen finishen. Die können einfach mehr oder weniger zu dem Finale auftauchen.
Also
Wo ist es
die
denn in Europa
Qualifier
das Rennen?
sind in Austin,
Ah, okay.
Blenheim Palace, also Austin, USA, Blenheim Palace, Great Britain und Toronto. Und Pro
Ja.
Series Final ist to be announced. Also das wissen wir offiziell noch nicht, wo das ist. Aber ja, ist eine bestehende coole Location. Ich bin dort auch schon gestartet. Also das ist ein geiles Finale.
Ja, also die Supertree liebt Inseln.
Ja, und ist ja auch, glaube ich, echt ein Format, was funktionieren kann, weil, wie Tim sagt, also es fokussiert sich halt dann auf ein Rennen. Es nimmt so ein bisschen genau eigentlich ja auch unseren Kritikpunkt von letztem Jahr aus dem Kalender so ein bisschen Quantität raus und pusht halt dafür ein großes Finale, was sich vielleicht auch viele angucken. Und da geht es halt dann um viel. Also finde ich eigentlich einen coolen Schritt.
Ja,
Denke ich
ja, die
auch.
Frage ist halt, die Qualifa-Rennen, die werden wahrscheinlich so ein bisschen untergehen, ne? Oder wie
Ja,
guckt man das dann?
ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob die da die Livestreams machen, aber ich glaube, die setzen da schon auch alles irgendwie auf ein großes Event, sodass sie dann da irgendwie einen geilen Livestream haben, die ganzen Top-Leute da zusammenkommen so und das halt irgendwie dann cool anschaulich machen, weil das Format an sich ist, wenn es halt wirklich da Top-Leute unterwegs sind und so ist, ist es ja schon relativ unterhaltsam so, dass dann eine Stunde geht schnell vorbei so. Ich glaube, kann man sich eigentlich echt gut anschauen.
Ja, das Geilste war, bevor die mit diesem ganzen Supershoot und weiß ich was alles angefangen haben. Als es wirklich nur dieses dreimal nacheinander, unterschiedliche Reihenfolgen, das hat man irgendwie einigermaßen schnell verstanden. Das fand ich fast am coolsten. Aber ich muss auch sagen, ich habe die letzten 2, 3 Jahre das nicht mehr so viel verfolgt.
Ja, weil es halt alles zu viel wird, ne? Also es,
Ja, es war viel zu
ja,
kompliziert. Es
also.
ist dann halt, selbst wenn du wie wir, die da voll in der Szene drin sind, selbst für uns war das dann so, dass wir zu den Briefings kommen und so, ja, was Teams jetzt oder wie geht es jetzt weiter
Sind wir
hier?
jetzt Team
Und
oder sind wir jetzt Konkurrenten?
und es ist halt dann natürlich, wie soll das dann jemand verstehen, der halt eben das einfach nur anschaut als Fan so? Also es ist halt, ich glaube, ja, einfach ein bisschen zu kompliziert und deswegen glaube ich jetzt auch genau der richtige Schritt, das so zu machen dieses Jahr.
Ja, geil. Aber losgelöst davon, du kriegst du jetzt, achso, jetzt springen wir wieder ein bisschen. Aber es ist mir gerade noch der Gedanke gekommen. Also ich meine, du hast ja jetzt nicht so viele Punkte in der Weltrangliste. Musst du jetzt wieder so Afrika-Cups und sowas machen, um dann jetzt möglichst schnell dann Abu Dhabi überhaupt die Chance zu haben, auf den das Preisgeld zu gewinnen, was jetzt erhöht wurde?
Ja,
Oder wie
also.
ist da der, also ich meine, du hast ja auch wieder diese 30 Tage, dann wird Abu Dhabi wahrscheinlich knapp mit den Punkten von Lanzarote.
Ja, also es ist sowohl so, dass die DTU und auch World Triathlon, da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass die eben gerade bei so Langzeitverletzten, wenn es irgendwie wie bei mir so eine größere OP anstand, dass sie dann eben auch mal dann Tauschoptionen irgendwie nutzen, um halt eben irgendwie das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, dass man halt nicht irgendwie 10 Mal nach Afrika muss vorher. Das werden die jetzt, ist es bei mir so in Abu Dhabi zum Beispiel, dadurch, dass Walle bei Gregors Hochzeit ist, gibt es ja die Option, mich zu tauschen. Und auch World Triathlon ist da anscheinend relativ kulant, was das Ganze angeht, wenn du halt ja, Athleten hast, die schon ein bisschen die Jahre davor da unterwegs waren, dass sie dann auch die ein oder andere Wildcard mal vergeben. Ja, deswegen muss ich da einfach dieses Jahr ein bisschen auf Abruf bleiben, wo ich irgendwie mal eine Chance habe, reinzukommen. Und wenn nicht, dann ja, halt mich auch ab und zu mal auf einen Weltcups fokussieren, mal einen Weltcup zwischenrein machen oder so. Und dann hoffe ich, dass ich gegen Ende des Jahres wieder da ja, voll dabei bin, hoffentlich in der Series.
Das wird auf jeden Fall. Weltcup Lanzarote gleich mal Laufduell gegen David Quintero oder am besten
Ho
schon
ho ho
davor
hoffentlich
droppen.
Breakaway,
Ja.
Sehr
Wo ist
gut.
das eigentlich in Lanzarote? In
Das ist da
welchem
bei
Dorf?
diesem
Kaff, Stadt?
da, wo das Barcelo Active Resort ist,
Ah,
genau da
okay.
neben
Also
dran, in dem, ich weiß nicht genau, wie der Ort heißt, aber genau
Teguise.
da, genau irgendwas mit T war es, ja. Ja, da mit so
Okay.
einem kleinen Berg noch drin, relativ windig, also ich glaube auch ein ganz spannender Kurs, der, denke ich, mir auch ganz gut liegt, deswegen ja, freue ich mich da auf jeden Fall drauf.
Sprint?
Sprint, ja.
Top. Ah. Wird gut.
Guter Einstieg auch.
Genau. Holt euch alle hier so einen Race-Pass. Guckt es euch an. 3 Wochen. Lanzarote. Lanzarote lieben wir sowieso.
Hoffentlich, ja, hoffentlich haben wir nächstes Jahr einen schönen YouTube-Stream oder sowas. Mal gucken.
Ja, das bin ich auch gespannt. Erstmal jetzt dieses Jahr noch die Subscription erhöht. Haben wir ja schon kurz.
Ah, stimmt. Das ist ja, wir sind ja, was ist das denn? T22 sind wir? T21? Und durch die PTO-App?
Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich bin da erstmal grundsätzlich relativ offen, was das angeht. So, ich sehe da erstmal nicht so das Negative, auch wenn das T50 sich natürlich nicht so top anhört. Aber ich glaube, allein wenn wir irgendwie eine Chance haben, dass die Übertragung einfach mal irgendwie auf YouTube gestreamt wird oder das Ganze mehr sichtbar wird, glaube ich, haben wir da schon auf der Kurzdistanz echt einiges gewonnen. So. Deswegen, denke ich, können wir auf jeden Fall gespannt sein, was es da so gibt.
Ja. Gibt es da, habt ihr da mal was gehört, wie viele so ein Livestream sich angucken? Also ich meine, das ist ja dann wieder global, ne? Also funktioniert dieses ganze Subscription-Modell?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dadurch jetzt so viel einnehmen. Also ich glaube halt, an sich ist es so, dass es, glaube ich, einfach diese Paywall, dadurch, dass es einfach auf dieser Seite kommt, einfach so viele Zuschauer da einfach hängen bleiben. Weil wenn man sich so Highlight-Streams oder so Highlight-Videos auf YouTube anschaut, dann haben teilweise so WTCS-Rennen aus, was letztes Jahr in Frankreich da oder jetzt in London auch, die haben dann ähnliche Aufrufzahlen wie die T100-Rennen, bloß keiner geht halt und macht sich irgendwie so ein Abo bei Triathlon Live. So, ich glaube, das ist echt so mit das größte Problem, dass es einfach irgendwie zu kompliziert ist und am Ende sind es dann die Familien und Freunde, die sich da das Abo ziehen. Und wenn es irgendwie wahrscheinlich einfach in so einer geilen Übertragung irgendwie gekoppelt ist, dann stößt da auch mal irgendwie jemand einfach so, der Triathlon interessiert ist, auf YouTube drauf. Ich glaube, das ist eigentlich fast somit das größte Problem, was wir haben.
Ja, ja, da musste ich lachen, ich als so. Hier, wer war es hier? Der Australier. Die haben doch in ihrem Podcast.
Aaron Royal und die Allegiance.
Aaron Royal. Ja, dass er halt immer noch über den Account von seiner Mutter irgendwie guckt. Ich glaube, ich war auch ewig lang, hatte ich den Login auch von Arne Leis Mama. Ja, auch immer da drin war. Also es ist schon etwas, wer einen Account hat, der wird auch ganz gut geshared.
Ja.
So, jetzt habe ich alles verschossen, was ich noch irgendwo hatte. Vielen Dank, Tim.
Gerne. Ja. Danke euch für die Einladung, Jungs.
Ja, viel Spaß noch in Namibia. Zieh da ordentlich am Horn, dass das auf Lanzarote alles gut wird. Aber davon gehen wir mal aus. Und ansonsten, ja, eine gute Saison. Und dann hoffe ich mal, dass du schnell wieder da bist, wo du hingehörst.
Danke euch. Danke für die Einladung. Und liebe Grüße nach Hause.
Gerne. Nils hat alles gesagt. Macht's gut. Bleibt fleißig, hier uns treu. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Also bis dann. Ciao.
Tschüss, Daniel. Ciao.